Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Gunter Gebauer, Philosoph, Sportwissenschaftler und Linguist. Leider heute nicht bei mir persönlich im Studio, sondern auf Distanz zugeschaltet aus unserem Funkhaus in Köln. Ich glaube, man muss nicht mehr sagen, warum. Herr Gebauer, ich grüße Sie. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, Herr Frenzel.
Wir schauen gemeinsam zurück auf diese Woche und wir schauen auf diesen Tag, diesen Samstag, 25. April. Ich habe gestern in meinem Kalender eine interessante Notiz zu dem Tag gefunden, Herr Gebauer. CDU-Sonderparteitag, Nachfolge ja. AKK.
Ja.
Es wirkt wie aus einer anderen Zeit, ne?
Ja, genau.
Ja. Also wir wollen so viel Normalität heute schon mal wagen, dass wir auch am Ende über die CDU sprechen. Aber erstmal reden wir über Fußball und wie dringend der nötig ist in Zeiten von Corona. Schön, ja, dass Sie dabei sind.
Ja.
Gunter Gebauer ist mein Gesprächsgast, Philosoph und Sportwissenschaftler. Heute ist Samstag und normalerweise würden jetzt so in gut 3 Stunden die Samstagsspiele der Bundesliga beginnen. Mit Zehntausenden Leuten in den Stadien, mit Millionen Leuten vor den Fernsehern, gerne auch gemeinsam in der Kneipe. Wo finden wir Sie normalerweise am Samstag, Herr Gebauer?
Ja, manchmal in der Kneipe, aber meistens zu Hause vom Radiogerät oder dann auf jeden Fall bei der Sportschau zu Hause vorm Fernsehen.
Also aber dieser Bundesliga-Spieltag gehört auf jeden Fall auch zu Ihrem Leben.
Ja, gehört zu meiner Zeitstruktur, das muss ich sagen. Das ist auch sozusagen eine Familiengeschichte bei uns, weil sowohl meine Frau als auch meine Tochter das sehr begeistert sehen und gut kommentieren. Und wir sitzen dann zusammen vorm Fernseher und schauen uns die Spiele in Kurzfassung an. Und hinterher diskutieren wir sie und dann essen wir zusammen und gehen das alles nochmal durch. Also das ist schon sozusagen ein Ritual, das uns auch zusammenführt.
Tja, dann kann ich Sie persönlich fragen und das gleich einbinden in die große Debatte, wie lange Sie darauf noch verzichten können. Denn das ist ja gerade die große Debatte. Müssen die Spiele, also muss die Saison weitergehen ab einem bestimmten Punkt im Mai? Geisterspiele natürlich, also nicht mit Publikum im Stadion, sondern vor leeren Rängen. Aber eben doch, sind Sie dafür, dass man den Spielbetrieb wieder aufnimmt?
Also da habe ich eine etwas differenzierte Meinung dazu. Ich sehe ein, dass die Vereine eine finanzielle Notwendigkeit haben. Insbesondere die Vereine, die kein großes Finanzpolster haben. Davon gibt es einige in der ersten Bundesliga und noch viel mehr in der zweiten Bundesliga. Das könnte dazu führen, wenn jetzt gar keine Spiele mehr stattfinden, dass einige Vereine in die Insolvenz schlittern und möglicherweise, wenn alles schief läuft, tatsächlich verschwinden können. Jedenfalls als Profivereine. Insofern macht die Liga mobil und vor allen Dingen der Geschäftsführer der Fußballliga, Christian Seifert, zeigt also diese Notwendigkeit sehr eindringlich, wird sekundiert vom Ministerpräsidenten, vom Gesundheitsminister, also eigentlich von Personen, die man da gar nicht erwarten würde, komischerweise, die sich jetzt ganz stark dafür machen, dass diese Spiele stattfinden.
Aber Sie sagen, also die machen sich stark, aber Ihr Zweifel liegt da, dass man das jetzt tun sollte schon?
Ja, eindeutig. Ich hatte zuerst die Hoffnung, dass man das eigentlich bei einer allgemeinen Lockerung gut machen könnte. Nun ist diese Lockerung nur sehr zaghaft eingeführt worden, zu Recht, wie ich finde. Und es gibt auch da wieder berechtigte Zweifel, ob man diese Lockerung jetzt mit einem Riesenschritt vorantreiben sollte. Nun muss man sagen, Geisterspiele werden unter sehr klinischen Bedingungen stattfinden, dass, wenn sie überhaupt stattfinden werden, das ist auch noch zu diskutieren.
Meinen Sie das jetzt atmosphärisch oder meinen Sie das wirklich faktisch?
Nein, ich meine das atmosphärisch, aber es ist eine Atmosphäre quasi wie in einem Operationssaal jetzt, aber metaphorisch gesprochen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob Sie mal in einem großen Stadion alleine waren auf dem Rasen und haben sich umgeschaut und sich überlegt, ob sie jetzt irgendwie Sport machen würden.
Also ich war schon mal im Olympiastadion hier in Berlin. Da war allerdings nicht auf dem Rasen, sondern auf den Rängen, als nichts war. Und das ist natürlich schon wirklich...
Ja, architektonisch ist das eindrucksvoll, das ist schon wahr.
Aber es passiert eben dann auch nichts. Ich meine, da würde ja was passieren. Herr Gebauer, Sie haben das gerade, also haben referiert auch, wie das ökonomisch begründet wird für die Vereine. Es gibt aber natürlich noch ein anderes Argument. Spiele uns gerade mal ein, was Markus Söder, der Ministerpräsident von Bayern beispielsweise, sagt.
Ja. Schwierige Entscheidung, soll man machen. Sicherheit auf der einen Seite. Andererseits glaube ich, das sage ich als selbst großer Fußballfan, ein Wochenende mit Fußball ist deutlich erträglicher als eines ohne Fußball. Und deswegen könnte ich mir so eine Geisterspielrunde da schon vorstellen.
Das sagt Markus Söder. Und was daraus ja auch spricht, dass vielleicht gerade in dieser Krisensituation so ein Stück Normalität, und sei es, dass sie sich transportiert durch diesen Fernsehsamstag, wieder zurückgebracht wird. Also eben auch die gesellschaftliche Wirkung, die positiv sein könnte.
Ja, nun ist das ja nicht sehr, sehr lebendig, was da passiert. Und es ist ja nicht etwas, was uns jetzt ganz groß begeistern wird, weil ein Fußballspiel begeistert ja nicht nur dadurch, dass gespielt wird, sondern auch dadurch, dass eine bestimmte Atmosphäre da ist, dass man mit anderen da ist. Es ist ein großes Gemeinschaftserlebnis. Erst dadurch, dass man mit vielen einer Meinung ist oder auch mit vielen gegen die Meinung anderer ist, das kommt ja auch noch dazu, diese Kontroversen zwischen Fanblocks, dadurch gibt es eine Lebendigkeit. Und diese Lebendigkeit wird fehlen. Und ich befürchte, dass diese Spiele, die so wie unter Laborbedingungen stattfinden, eigentlich gar nicht so viel Freude ausstrahlen werden. Eigentlich gar keine Freude. Jedenfalls die Spieler, die das schon mal gemacht haben, haben sich eigentlich sehr negativ geäußert darüber. Mhm. Und man weiß es ja auch, wenn man in ein Stadion geht, in dem statt, nehmen Sie das Olympiastadion, statt 80.000 Leute, 6.000 oder 8.000 Leute sind. Das ist ja furchtbar.
Ja, und also, das würde sich auch nicht am Fernsehen ausgleichen lassen, weil der Großteil der Zuschauerinnen und Zuschauer erlebt natürlich Fußball am Bildschirm und eben nicht in dieser Stadionatmosphäre.
Ja. Also man würde vielleicht dann erst recht auf den Gedanken kommen, dass ein volles Stadion und ein normaler Spielbetrieb, was sehr, sehr Schönes ist, und man wünscht es sich zurück und nicht diesen Ersatz, den man dann da angeboten bekommt. Das ist das eine. Also ich glaube, sehr viel Lebensfreude wird uns das nicht bringen. Im Gegenteil, es wird uns zeigen, wie viel uns fehlt im Verhältnis zu einem Normalspiel. Das ist ja auch kein schönes Erlebnis. Mhm. Und das Zweite ist, dass man sich fragen muss, ob in der jetzigen Situation es gut ist, dass ein Sport, wo alles andere verboten ist, mehr oder weniger, wir haben ja viele Sportarten, wir haben also gerade in Berlin eine ganze Reihe von Bundesliga-Vereinen, die alle, also Sportarten, anderen Sportarten, die alle jetzt nicht antreten können. Die Handballer haben ihre Saison abgesagt, die Basketballer ebenfalls. Andere Sportarten finden überhaupt nicht mehr statt, werden auch gar nicht übertragen. Die sind unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Theater haben geschlossen, die Tanzveranstaltungen finden nicht statt, keine Philharmonie, kein Konzert und so weiter. Also alles das, was ja auch noch Freude bringt, das ist ja nicht nur der Fußball in der Bundesliga, sondern das alles, was unser Leben bereichert und vielleicht auch unserem Leben in gewisser Hinsicht einen gewissen Sinn gibt, nämlich eine gewisse Struktur und etwas, was zu unserem Leben gehört, zu unserer Biografie und was wir auch brauchen, alles das findet nicht statt. Aber Fußball darf jetzt stattfinden. Mhm. Und da frage ich mich, ob das verhältnismäßig ist.
Ja, Herr Gebauer, dann stelle ich mal die Frage, die sich immer wieder alle stellen. Geben Sie uns bitte ein Datum. Wann geht es wieder los? Weil ich habe die Befürchtung, wenn man jetzt aus guten Gründen sagt, das geht nicht, dass man dann eigentlich auch schon die nächste Saison in den Blick nehmen müsste. Denn wir alle wissen, dieser Impfstoff, der so dringend benötigt wird für die Normalität, der wird im Laufe dieses Jahres wahrscheinlich nicht mehr kommen.
Ja, das ist richtig. Das ist jetzt für mich eine Zumutung, Ihre Frage. Ich kann nicht sagen, also wir sollten am 1. Juni wieder anfangen oder so etwas.
Sie werden darauf festgenagelt, nein. Aber so als Vermutung, also ich meine, ist es besser, dann auch jetzt schon zu signalisieren, diese Saison gestrichen und, liebe Freunde, die nächste, das wird auch schwierig?
Also auf jeden Fall sollte man klar machen, dass diese Saison wahrscheinlich kaum noch zu retten ist. Die nächste Saison, da könnte man sich alle möglichen Anstrengungen überlegen, dass man das in irgendeiner Weise wieder anlaufen lässt. Man kann ja vielleicht auch diese Saison zum Beispiel durch gewisse Kurzturniere zu Ende spielen, wenn man sich darauf einigt. Das ist ja auch noch eine Möglichkeit, dass man da die Mannschaften zusammenbringt an einem Ort und dann in Form von Turnieren die Abschlusstabelle herstellt oder ähnliches. Es gibt alle möglichen Überlegungen dazu, die vielleicht besser sind, als jetzt so eine richtige Saison Sonnabend für Sonnabend spielen zu lassen, die ja doch nichts anderes ist als irgendein ein Schema von dem, was wir sonst haben, ein ganz blasses Schema.
Gunter Gebauer sagt, das kann man auf den Fußball noch ein bisschen verzichten. Wie lange verzichten wir auf Schulen und Kitas? Das ist die Frage. Schulversagen, das titelt der Spiegel in seiner aktuellen Ausgabe, wie das Virus die Schwächen unseres Bildungssystems offenlegt. Und dass der Spiegel das Thema zum Titelthema macht, kommt nicht zufällig. Die Debatte darüber, wie Schulen und Kitas aus dem Corona-Modus wieder rauskommen, ist eine der ganz großen gerade. Gunter Gebauer, wobei ich diese Einschränkung machen würde. Ich habe das Gefühl, es ist ein großes Thema für die Betroffenen, für die Familien, aber in der Politik scheint man da gerade erst sehr langsam aufzuwachen.
Ich weiß nicht, ob das eine Frage des Aufwachens ist. Das ist einfach ein furchtbar kompliziertes Thema. Das betrifft ja ganz viele Familien. Und selbst wenn man nicht mehr in der Rolle des unmittelbaren Erziehers ist, ist man als in der Großelternrolle oder so und beobachtet das und hört die Klagen der eigenen Kinder über ihre Kinder wiederum und die Klagen der Studenten über ihre Kinder und der Doktoranden. Also ich höre von allen Seiten, dass gesagt wird, ich kann nicht mehr, das kann so nicht weitergehen. Und in der Schule klappt es nicht und ich muss den Unterricht selber machen und das elektronische System ist auch nicht in Ordnung und so weiter. Also das ist sehr viel, was nicht funktioniert.
Jetzt höre ich ein Aber bei Ihnen. Aber?
Ja, es ist einfach eine Sache mit ganz vielen Facetten. Wir haben also einmal die Frage, wie kann man digital unterrichten? Das hat kein Lehrer oder kaum ein Lehrer bisher gelernt. Dasselbe ist ja auch an den Universitäten, also die Freie Universität und die überhaupt die Berliner Universitäten haben geschlossen. Die Professoren sind und Professoren sind angewiesen, jetzt ein neues System zu bedienen und digital zu unterrichten. Das ist möglich bei Vorlesungen. Da kann man sich ja hinstellen, kann man sich aufnehmen, dann kann man anderthalb Stunden reden und sagen, so, nun schreiben Sie das alles auf und machen Sie die und die Aufgaben. So, also dieser Frontalunterricht, das geht natürlich noch. Aber diese Arbeit, diese gemeinsame Arbeit im Klassenraum oder auch im Seminarraum, das miteinander diskutieren, das Erarbeiten von Lösungen, das ist ja nichts, was wir irgendwie bis jetzt digital erlernt haben. Und das kann man auch nicht improvisieren. Da braucht man ja sehr viel Schulung dafür. Ich sehe das mit meinen Kollegen. Ich bin emeritiert. Ich bin da nicht in vorderster Frontlinie. Zum Glück, finde ich, für mich, weil die Kollegen haben natürlich jetzt sehr, sehr viel Arbeit und überlegen fieberhaft, wie sie so etwas rüberbringen können. Und ich denke, noch mehr überlegen die Lehrer in den Grundschulen, wie sie den Stoff in der ersten, zweiten, dritten Klasse mit mehr oder weniger Schulanfängern bewältigen sollen. Sie müssen ja auch so etwas wie eine bestimmte Disziplin einrichten, dass man eine Lerndisziplin hat, aber gleichzeitig auch eine Lernfreude, ohne dass das jetzt in irgendwelche Karikaturen oder so etwas abgleitet.
Ja, aber also genau, also da sind ganz viele Herausforderungen und ich glaube, ganz viele Lehrerinnen und Lehrer und mit ihnen die Eltern nehmen das auch ganz wunderbar wahr, so gut sie eben können. Das ruft umso mehr dann nach dem großen politischen Ordnungsrahmen, der das gerade mal auf eine vernünftige Spur setzt. Und ich will Ihnen sagen, dass ich schon, als ich das, was ich jetzt gleich einspiele, gehört habe, zum ersten Mal irritiert war und ich bin es jetzt noch immer, aber hören wir es erstmal. Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, die vor knapp 10 Tagen das gesagt hat.
Unser Ziel wäre es, wenn es irgendwie möglich ist, dass alle Schüler und Schülerinnen vor der Sommerpause auch nochmals in die Schule gehen können. Aber das wird natürlich abhängig sein vom Infektionsgeschehen. Wir müssen das betrachten, was passiert nach den Lockerungen und müssen da auch sehr sorgsam mit umgehen.
Sagt Malu Dreyer, hat sie gesagt, vor 9 Tagen. Und da hat es mich erstmal geschockt, dass ich dachte, okay, das ist die politische Perspektive, dass sie hoffen, dass die Schüler nochmal hingehen. Fand ich für eine politische Aussage eigentlich viel zu vage dafür, dass es um so viele Menschen geht. Und das zweite Problem ist, dass ich 9 Tage später den Eindruck habe, die Politik ist nicht einen kleinen Schritt weiter.
Nein, sie weiß ja auch nicht, wie es weitergeht. Das ist ja nicht nur die Frage der Politik, es ist ja auch das, was Virologen sagen, die die Sache fachmännisch begutachten. Wir wissen ja nicht, was die nächsten 4 Wochen bringen. Und wir wissen auch nicht, wie die Schulen mit der Herausforderung fertig werden und wie viel Gefahr dadurch entsteht, dass jetzt Kinder, und jetzt nehmen wir auch nochmal die Kitas dazu, Kleinstkinder, Kleinkinder in der Schule durchmischt werden und alle möglichen Infektionen kriegen könnten, aber das muss ja nicht sein, und nach Hause kommen und eventuell wieder Viren verbreiten. Das ist ja etwas, was ständig als Horrorszenario an die Wand gemalt wird, dass die kleinen Kinder das gar nicht merken und man als Betreuer merkt das auch nicht, aber sie sind hochinfektiös. Das ist ja das große Problem, was man hat, wenn man Enkelkinder hat. Das heißt, die müssen zwangsläufig auf Abstand bleiben, man kann sich ihnen nicht nähern, man kann sie nicht in den Arm nehmen, man kann sie nicht streicheln. Und das jetzt multipliziert mit einer ganzen Kita-Gemeinschaft und dann ähnlich auch mit den Schülern. Ich glaube, die Politik hat da gar keine genauen Vorstellungen, wie sie operieren soll. Das Einzige, was sie vorgeschlagen hat, ist das digitale Unterrichten. Und das habe ich ja eben versucht anzudeuten, ist sehr, sehr schwierig. Ich will nicht sagen, dass es problematisch ist, aber es ist sehr schwierig, weil man das bis jetzt noch nicht beherrscht. Und das hängt natürlich auch daran, dass die Eltern mitmachen, dass die Eltern als Homeschooling-Personen geeignet sind. Das können auch nicht alle Eltern.
Mhm. An der Stelle übrigens mal, weil wir so häufig auch darüber berichten, ja, also wie das ein soziales Problem ist in Familien, wo es nicht so rund läuft, so sozial schwacher Hintergrund. Ich gebe jetzt mal ein ehrliches Bekenntnis als jemand, der, glaube ich, soziologisch einzuordnen ist als Mittelschicht und Akademiker. Und als solcher Mittelschichtsakademiker, Papa, stoße ich auch absolut an meine Grenzen.
Ja. Ich habe mit meinem ehemaligen Assistenten gesprochen, ein kluger junger Mann, der jetzt zweifacher Vater ist und mit seinen Kindern zu Hause sitzt. Der sagt mir, also ich infantilisiere mich zunehmend. Und das ist jemand, der seine Kinder liebt, der früher alles getan hat, um seinen Kindern ein gutes Leben zu ermöglichen. Und jetzt ist er so verzweifelt, auch über sich selbst, weil er findet, er kommt runter von allen feinen Dingen, die er vorher gemacht hat. Das kommt ja auch noch dazu.
Ja, ich finde, es gibt einen ganz konkreten Vorschlag und das erwarte ich eben auch von der Politik, dass man zumindest mal Pläne macht oder Perspektiven setzt. Wolfgang Schäuble, gar nicht zuständig als Bundestagspräsident, aber der hat gesagt, verkürzt doch die Sommerferien, da nehmt ihr jetzt den Druck raus und wir können das später nachholen. Ich weiß, meine Kinder werden mich lynchen dafür, wenn ich nach Hause komme, dass ich das jetzt hier propagiere, aber ich finde, das ist zumindest mal ein Ansatz.
Ja, es bringt aber alle Planung durcheinander. Das heißt, an diesen Ferien hängen auch die Urlaube der Eltern.
Ja, wenn die denn stattfinden können.
Ja, aber irgendwo kann man vielleicht Urlaub machen. Also man muss ja nicht jetzt die üblichen alten Urlaubsorte wieder ansteuern, aber irgendwo kann man sich ja vielleicht mal erholen. Und das ist ja auch den Leuten zu gönnen. Also ich glaube, das ist irgendwie gut gemeint, dieser Ratschlag. Irgendwie sehr pfiffig. Man sagt, man macht einfach weniger Ferien. Das sagt man übrigens immer, wenn Schulprobleme da sind. Ich verzichte doch auf die Ferien. Und die Eltern, die Lehrer brauchen doch nicht, auch brauchen sie auch nicht auszuruhen oder ähnliches. Das ist dann schon eine Unterschätzung der Aufgaben, die Schule und die Eltern mit der Schule haben. Ich glaube, wir haben noch sehr viel vor uns, um das zu bewältigen. Und es ist ein bisschen einfach, wenn man sagt, das sind alles nur Probleme, die wir vor uns hergeschoben haben. Das sind auch strukturelle Probleme und das sind jetzt virologisch bedingte Probleme. Ich glaube, in Deutschland ist eine ganze Menge passiert, dadurch, dass der Vorschulunterricht intensiviert worden ist, dass die Kitas für alle geöffnet haben, dass es eine Ganztagsbetreuung gibt. Das kann man ja nicht einfach wegleugnen, dass da die Schule und die Kitas große Fortschritte gemacht haben, seit etwa 10 Jahren ungefähr.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Zu Gast heute Mittag Gunter Gebauer, emeritierter Professor für Philosophie an der FU Berlin. Sie hatten aber auch Gastprofessuren unter anderem in Paris, in Straßburg, in Hiroshima, wenn ich richtig informiert bin. Sie kennen den wissenschaftlichen Betrieb. Lassen Sie uns mal über Wissenschaft sprechen, und zwar über die Disziplin, die gerade die gefragteste ist, die der Virologen. Sie hatten uns gesagt, als wir vor der Sendung sprachen, dass Sie gerade besonders auf diesen Wettstreit der Virologen schauen. Da gibt es ja vor allem zwei, vielleicht drei Namen. Christian Drosten von der Charité in Berlin, Alexander Kekulé aus Halle, Hendrik Streeck könnte man noch erwähnen. Mhm. Ist das noch Wissenschaft, was wir da erleben, oder sind wir da schon mitten in einer Personality-Show?
Ja, das kommt darauf an, aus welcher Perspektive wir das sehen. Also wenn wir aus der Perspektive der Bild-Zeitung sehen, ist das Personality-Show und ist es so eine High-Noon-Situation. Und genauso auch in manchen Talkshows, wo sowas dargeboten wird, kriegt das einen Unterhaltungsfaktor, einen Skandalfaktor, einen Duellcharakter und so weiter. Aber ich würde das mal ein bisschen sortieren. Also die eindeutig führende Figur ist natürlich Christian Drosten von der Charité.
Also Sie sind Team Drosten.
Ich bin Team Drosten. Und zwar, das kann ich auch begründen, das liegt auch daran, dass ich selber Wissenschaftsphilosophie gemacht habe lange Zeit. Ich komme aus der Wissenschaftstheorie und ich freue mich ungemein, dass jemand im Fernsehen, also im Radio, so klar und rational reden kann. Forschungsergebnisse von hoher Komplexität, das wird ja immer komplexer jetzt. Also ich versäume kein Corona-Update von Drosten.
Und der Podcast, den man abonnieren kann.
Ja. So ist es, ja, vom NDR. Was wird ja im Grunde genommen jetzt extrem kompliziert mit den Zusatzberechnungen und den ganzen Kurven, die erstmal expliziert werden müssen und deren Voraussetzungen die meisten Leute und teilweise wohl auch Virologen gar nicht so richtig kennen. Und das aus unendlich vielen Papers. Also Drosten behauptet ja, ich denke, das ist die Tatsache in einem Interview, dass das heute in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht wird. Er liest dafür für die Vorbereitung eines seines Podcasts 40 bis 50 wissenschaftliche Publikationen und macht seine Notizen und geht die kritisch durch. Also das ist eine gigantische Arbeit, die er neben seiner sonstigen Arbeit macht. Und meiner Ansicht nach vollkommen uneitel verpflichtet dem Wissenschaftsideal und der Wissenschaftskommunikation. Mhm. Das heißt, zu berichten, was los ist, soweit man es weiß, den Wissensstand zu vermitteln und auch zu vermitteln, wo man etwas nicht weiß, was ganz beträchtlich ist. Und das ist ja auch etwas, was er immer zugibt. Und jetzt kommt sozusagen ein Hintergrund, angeführt von der Bild-Zeitung natürlich, dann von verschiedenen Talkshows, Maybrit Illner, Frank Plasberg und andere, die dann die Gegner von Drosten sozusagen auffahren. Da kommt Herr Streeck, Streeck ist der Nachfolger Drostens auf dem Bonner Lehrstuhl. Also hat man so eine pikante Situation. Der Jüngere ist auch 5 Jahre jünger.
Jetzt sprechen Sie aus Ihrer Erfahrung aus dem Wissenschaftsbetrieb.
Natürlich. Ich höre schon, ja. Klar, und er wird angestachelt von einer Firma, die ihn publizistisch betreut und die ihn teilweise über Mittel, die aus der Industrie, soweit die Zeitschrift Kapital berichtet hat, zur Verfügung gestellt werden, damit er andere Statements herausarbeitet, als die von Drosten herausgearbeitet werden. Da sieht man also von vornherein, dass Drosten dann auch diskret andeutet, hier sind nicht die wissenschaftlichen Gesichtspunkte allein im Vordergrund. Er bezweifelt gar nicht, dass Streeck nicht ein ausgezeichneter Wissenschaftler ist. Das ist er vermutlich auch, sonst wäre er nicht da, wo er jetzt hingekommen ist. Und er hat auch eine sehr, sehr interessante Studie im Heinsberg-Bereich, da wo der Virus ausgebrochen ist, in NRW hier. Also das ist alles sehr spannend, aber es steht dahinter eine Agentur, die angeführt wird von dem ehemaligen Chefredakteur der Bild-Zeitung und von Michael Mronz, der wiederum mit dem Ministerpräsidenten Laschet zusammenarbeitet, um die Olympischen Spiele ins Ruhrgebiet zu holen. Also da sind ganz andere Kräfte drin, die teilweise aus der Politik kommen und zum großen Teil auch von der Wirtschaft befeuert werden. Und mit einem Ergebnis, dass eher mangelhaft kommuniziert wird. Das ist ja das Problem.
Okay, aber was unterm Strich auch in der Öffentlichkeit dabei rauskommt, ist natürlich im Prinzip unterschiedliche Meinung, unterschiedliche Positionen. Und das in einer Situation, jetzt etwas weniger als am Anfang dieser Corona-Krise, wo sich Politik so massiv auf den Rat, auf die Empfehlung von Virologen stützt. Und da kann natürlich dann wirklich die Situation entstehen, dass man denkt, na gut, es gibt halt unterschiedliche Meinungen, es gibt unterschiedliche Berechnungsmodelle. So ist es. Das ist alles gleichwertig legitim und delegitimiert dann unterm Strich aber letztendlich auch die Maßnahmen, weil man sagt, man kann es ja auch anders sehen.
Ja, also wenn man auf der einen Seite jemanden hat, der relativ unbestechlich, also nur dem wissenschaftlichen Geist verantwortlich ist und versucht, so sauber wie möglich seine Ergebnisse und den Stand der Forschung zu kommunizieren. Auf der anderen Seite sozusagen so ein Lobbyunternehmen, das zwar interessante Untersuchungsergebnisse hat, aber die Untersuchungsergebnisse sind nicht transparent. Man kann sie nicht nachvollziehen. Das ist aber für Wissenschaftsprozesse enorm wichtig.
Mhm. Jetzt haben Sie natürlich eine klare Verordnung vorgenommen. Das würden andere möglicherweise anders machen, für anders bewerten, gerade auch um Alexander Kekulé herum in den Forscher aus Halle. Was ich interessant finde, und vielleicht ist das auch das, da können wir uns dann treffen, was Drosten eher ausmacht, dass man sich darauf verständigt, was Virologen leisten können. Sie können das was beschreiben, aber letztendlich diese Frage, was folgt daraus, was muss man für Konsequenzen ziehen, dass man da auch klarer deutlich macht, das sind politische Entscheidungen. Und jetzt wäre mein Vorwurf an der Stelle an die Politik, gar nicht so sehr an die Virologen, da gab ja so dieses Wort des Virologendiktats, dass in der Politik zu stark argumentiert wurde, die Virologen sagen uns das, deswegen müssen wir das tun. Ich glaube, das ist falsch. Man muss immer sagen, das ist der Rat und deswegen kommen wir zu dieser Entscheidung.
Ja, ganz genau. Das ist natürlich enorm wichtig zu sehen, dass die Wissenschaft so etwas nicht entscheiden kann. Sie kann noch nicht mal eine Entscheidung regelrecht vorbereiten. Drosten zum Beispiel lehnt es auch ab, weil er sagt, davon verstehe ich nichts. Das ist nicht meine Sache. Bei Kekulé ist das schon anders. Der war vorher jahrelang auch Berater der Regierung. Das ist er jetzt nicht mehr ganz so sehr, weil er auch nicht in erster Linie Virologe ist, sondern Mikrobiologe. Da ist er nicht so ganz fachlich auf dem Laufenden, hat man den Eindruck. Und er macht auch nicht diese Forschung selber, wie die beiden anderen, sodass man sagen kann, hier ist jemand mit dabei, der seinen verloren gegangenen Einfluss wiedergewinnen will. will und der jetzt auch darum ringt, zusammen mit seinem Standort Jena und dem Mitteldeutschen Rundfunk, also die Rundfunkanstalten sind da auch irgendwie mit dran beteiligt, mit seinem Podcast wiederum Einfluss zu gewinnen. Aber Sie haben vollkommen recht, wenn Sie sagen, das sind ja nicht die Virologen, die hier etwas entscheiden, sondern das ist die Politik, die darf nicht sagen, das sind die Virologen, die das machen. Oder der Virus sagt uns oder so einen ähnlichen Quatsch. Ja, Prantl hat heute in der Süddeutschen Zeitung geschrieben, das Virus als Gesetzgeber. Ja, das ist noch daneben, mehr daneben kann man eigentlich nicht liegen, finde ich. Darum geht es ja gar nicht. Es ist so, wir haben eine Bundespräsidentin, die selbst Naturwissenschaftlerin ist.
Eine Bundeskanzlerin, ja.
Ja, die ja nun weiß, wie man Wissenschaft einzuschätzen hat. Ist ja keine Virologin, das nicht, aber sie kann zum Beispiel sicher beurteilen, ob da haltbare Ergebnisse sind und ob da irgendwas anderes zu erwarten ist oder zumindest sich ein Urteil erlauben über den Stand und die Qualität der Forschung. Und wenn die sich im Wesentlichen auf denjenigen stützt, der vielleicht hier die sauberste und uneitelste und sachlichste Forschung vorlegt, sehe ich da sozusagen den Strom fließen zwischen Drosten und Merkel.
Herr Gebauer, unser Strom fließt in gewisser Weise auch zwischen Drosten und Merkel. Über Frau Merkel sprechen wir gleich und ihre Regierungserklärung.
Okay.
Wir schauen auf diesen Tag und auch auf diese Woche mit dem Philosophen Gunter Gebauer. Und zu den politisch bemerkenswerten Momenten dieser Woche zählt auf jeden Fall die Regierungserklärung von Angela Merkel zur Corona-Krise.
Niemand hört es gerne, aber es ist die Wahrheit. Wir leben nicht in der Endphase der Pandemie, sondern immer noch an ihrem Anfang.
Eine der Aussagen der Kanzlerin vom Donnerstag. Wie hat diese Erklärung auf Sie gewirkt, Herr Gebauer? Sie haben ja gerade schon anklingen lassen, dass Sie da die Achse Drosten-Merkel sehr positiv sehen.
Ja, weil sie fundiert ist und weil sie begründet ist. Ich sehe ein Problem, dass Merkel keine politische Begründung liefert, sondern sich einfach verweist auf Untersuchungsergebnisse. Dadurch entsteht natürlich dieser Eindruck, über den wir gerade eben geredet haben, als ob sozusagen die Diskussion und der Forschungsstand über das Virus im Augenblick nahezu ungefiltert in die Politik übernommen wird. Das fehlen jetzt die Zwischenschritte, nämlich was kann man daraus politisch entnehmen? Wie kann Politik sich positionieren? Gibt es Alternativen? Müssen wir jetzt unbedingt diesen Shutdown noch zumindest in abgeschwächter Form sehr lange beibehalten? Da gibt es also Spielräume für Politik und da gibt es Spielräume auch, dass sich die politischen Parteien dazu äußern und unterschiedliche Meinungen haben. Das haben wir ja dann hinterher auch gesehen. Und was beklagt wird, dem würde ich immer zustimmen, ist, dass hier nicht genügend parlamentarische Debatten stattfinden, dass es erst von oben her dekretiert wird. Das macht sicher einen schlechten Eindruck, ist auch etwas der Stil von Angela Merkel. Das wird ihr auch vorgeworfen. Sie stand also in verschiedenen Zeitungen, sie macht wieder denselben Fehler, gedacht ist an die Flüchtlingsdebatte damals. Also zu wenig kommuniziert, zu wenig diskutiert, zu wenig demokratischer Konsens hergestellt.
Ja, und ich glaube, ich kann da anknüpfen. Ich habe mich auch gefragt, was mich irritiert eigentlich in der Schere, in meiner eigenen Wahrnehmungsschere zwischen dem, dass ich denke, das ist bestimmt und sicher richtig, was die Kanzlerin mit ihr die Regierung sagt. Und gleichzeitig ist das in dieser Vernunftsrhetorik ist auch so ein leichtes Gefälle drin. Ich sage euch, was für euch am besten ist.
Ja, und sie hat einen Wahrheitsanspruch. Das hat mich jetzt wiederum als Wissenschaftsphilosophen etwas irritiert. Also als Wissenschaftsphilosoph würde man bei solchen Sachen, gerade bei Virologie, die ja mit Statistiken arbeitet und ähnlichen Dingen, mit hochhypothetischen Annahmen, da würden wir nicht von Wahrheit reden. Man kann höchstens sagen, das ist hoch bestätigt, das ist wahrscheinlich und so weiter und so weiter. Aber das ist nun mal die Wahrheit, sagt sie, und das damit schneidet sie ja alles ab. Diese Wahrheit besitzt sie auch und damit ist die Sache zu Ende. Ich finde, so kann man es auch nicht machen.
Genau, und sie verbalisiert es sogar auch noch. Ja. Wir können es noch mal hören, was sie nämlich über die Zumutung für die Demokratie gesagt hat.
Mir ist bewusst, wie schwer die Einschränkungen uns alle, individuell aber auch als Gesellschaft, belasten. Diese Pandemie ist eine demokratische Zumutung.
Und sie ist diejenige, die zumutet und Sie sagen, die diese Zumutung besser erklären müsste?
Ja, sie müsste sagen, warum das eine Zumutung ist und wieso alle diese Zumutung teilen sollen. Das ist ja das, was uns alle dann betrifft. Das sagt sie einfach, das ist eine Zumutung. Da fehlt mir der demokratische Zwischenschritt, dass man das diskutiert und dass man gemeinsam zu Lösungen kommt.
Ich finde, damit es eben auch genau genug Raum gibt, müssen wir auf jeden Fall nochmal die Opposition hören. Christian Lindner, der auch gesprochen hat in der Debatte.
Die Zweifel an der Verhältnismäßigkeit des Zustandes insgesamt und die Zweifel an der Geeignetheit einzelner Maßnahmen sind ebenfalls gewachsen. Und weil die Zweifel gewachsen sind, Frau Bundeskanzlerin, endet heute auch die große Einmütigkeit in der Frage des Krisenmanagements.
Christian Lindner am Donnerstag im Bundestag. Ich glaube, an seine Rhetorik werde ich mich nie richtig gewöhnen.
Nein,
und, kein Freund werden. Aber was ich wirklich gemerkt habe in den letzten Wochen, ich habe verstanden, warum der politische Liberalismus mal entstanden ist. Nämlich aus einem Gefühl heraus, der Staat ist zu sehr da, zu omnipräsent. Ja. Insofern kriegt auch ein Lindner, auch mit dieser Haltung von mir, jenseits der Rhetorik, ein, zwei Punkte in dieser Woche.
Ich finde allerdings die Begründung auch wiederum recht mangelhaft, dass man sagt, weil der Zweifel gewachsen ist, kündigen wir jetzt unsere Gemeinsamkeit auf. Das kann man doch auch nicht sagen.
Naja, man kann es
dann höchstens sagen, das wird schwierig jetzt mit uns.
Okay. Also vielleicht hätte er das Wort diese nicht hinterfragte. Also dass auch die FDP irgendwann wieder sagen wird, diese Maßnahme ist richtig, den Weg sollten sie sich offen lassen, da gebe ich Ihnen recht. Ja. Aber es war natürlich so in den ersten Tagen, dass man gesagt hat, was ihr tut, findet erstmal unsere Unterstützung.
Ja, aber warum sind denn übrigens die Zweifel gewachsen? Die sind doch gar nicht gewachsen, sondern es hat sich auch gezeigt, dass dieser Shutdown in Deutschland auch virologisch gesehen Erfolge gebracht hat. Die Zweifel sind gewachsen, weil natürlich jetzt die Industrie, die Wirtschaft insgesamt mit den Hufen scharrt und sagt, so kann es nicht weitergehen. Und die FDP ist natürlich eine Partei, die sich jetzt zum Sprachrohr dieser Kräfte macht, was parlamentarisch vollkommen okay ist, dass diejenigen, die Unternehmer sind, jetzt sagen, hier ja, muss mal einer Paroli bieten, so geht das nicht weiter, dass wir uns einfach alle von pandemiologischen und unter Ergebnissen unterwerfen lassen, sondern wir müssen jetzt die Wirtschaftsinteressen in den Vordergrund stellen.
Ja, aber Herr Geber, ich hake kurz an, die Zweifel sind auch, glaube ich, deshalb gewachsen, weil die große Katastrophe, also die medizinische Katastrophe, das Schreckensbild Italien nicht eingetreten ist.
Ja, aber es wird immer gesagt, diese große Katastrophe kann uns noch bevorstehen.
Das wiederum ist natürlich politisch aber ein Problem, wenn man sozusagen vor einer Gefahr, die kommen könnte, wenn man damit Politik begründet, ist man natürlich immer genau in diesem leicht autoritären Umfeld, dass man sagt, wir ahnen, es könnte schlimm kommen, deswegen müssen wir das tun. Es ist in der Demokratie wirklich im Sinne der Kanzlerin eine Zumutung.
Ja, aber tut man es nicht, wird hinterher vorgeworfen, hätte man ja vorhersehen können.
Ja.
Genau das. Die hätten ja vorhersehen können, dass sowas kommt. Wird doch gesagt, wir haben doch Papers aus dem Gesundheitsministerium, die 10 Jahre alt sind, wo so etwas, so ein Szenario durchgespielt wird. Das ist doch durch die Presse gegangen, da wird gesagt, das haben die doch alle schon gewusst, dass das kommen kann und da ist nichts vorbereitet. Wo sind die Masken, wo sind die Beatmungsgeräte und so weiter. Das ist der Vorwurf, der dann kommt.
Was hätten wir heute für Diskussionen geführt in dieser Sendung, wenn alles normal wäre? Dann würden wahrscheinlich gerade in diesen Minuten die Bewerbungsreden gehalten, derjenigen, die Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer werden wollen. Für heute war nämlich der CDU-Sonderparteitag angesetzt. Gunter Gebauer, Philosoph, Sportwissenschaftler, Linguist. Ich habe jetzt gerade eine gemeine Frage auf den Lippen. Ist das eine Großveranstaltung, auf die Sie ohne allzu großes Bedauern gut verzichten können?
Ich bin kein Parteimitglied der CDU, also insofern fehlt mir da eigentlich nichts. Und in der jetzigen Situation hätte das ja nur wieder eine digitale Angelegenheit werden können. Ich glaube, es ist viel besser, dass für die CDU, ich glaube, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hat, dass sie einen Parteitag stattfinden lässt mit Präsenz der Mitglieder, wo auch Meinungen ausgetauscht werden können, wo sich die Leute auch untereinander noch besprechen können. Das ist ja doch eine ganz wichtige Weichenstellung.
Aber die Frage ist natürlich, wie wichtig ist die eigentlich noch vor dem Hintergrund all dessen, was passiert ist? Also warum nochmal braucht die CDU eigentlich eine neue Vorsitzende? Diese Frage kann man ja Menschen, die sagen wir mal vor 2 Monaten in das Nachrichtengeschehen eingestehen, sie könnten die jetzt schon stellen. Was war denn da los?
Ja, man vergisst das ja alles natürlich. Es sind ja ganz viele Dinge, die jetzt in den Hintergrund getreten sind. Fridays for Future und so weiter, um das Allerwichtigste zu nennen. Aber hier ist es natürlich so, dass Annegret Karrenbauer ihr Amt abgegeben hat, zur Verfügung gestellt hat, dass sofort ein Nachfolgekampf eingetreten ist. Und das wird jetzt vermittelt über die Auseinandersetzung mit der Strategie, wie man gegen diese Corona-Krise vorgeht. Das ist ja, wird sofort sofort instrumentalisiert. Söder hat das als erster erkannt. Er hat die Ministerpräsidentenkonferenz geleitet, hat Beschlüsse herbeigeführt und zwei Stunden später hat er eigene Beschlüsse in Bayern durchgesetzt. Also da sieht man mal so ein Kraftpaket aus Bayern, viel größer, viel stärker, viel durchsetzungsstärker, mit einer ganz starken CSU umgeben und so weiter, ist er dabei, wirklich die Spitzenpositionen der Autoritäten im Augenblick zu besetzen.
Genau, versus Armin Laschet.
Armin Laschet.
Markus Söder, muss man ja nochmal dazu sagen, der ja natürlicherweise kein Bewerber sein kann, was jetzt die Nachfolge im CDU-Vorsitz angeht, aber natürlich geht es um die große Frage, die Kanzlerkandidatur.
Die Kanzlerkandidatur, ja, das hätte man vielleicht noch dazwischen für sagen müssen.
Beschreibt ja, wie das gerade auch alles schön durcheinander geht.
Es geht alles wirklich durcheinander. Ja, so dann verliert man ein bisschen die Kategorien tatsächlich. Also es geht ja letzten Endes darum, wer wird die CDU-CSU führen? Und das wird ja jetzt ganz besonders spannend, weil die CDU-CSU ja sozusagen die ganzen Stimmen hamstert, die gemeinsame große Koalition für sich erworben hat. Die macht ja teilweise sehr gute Arbeit. Ich finde, die SPD-Minister machen ausgezeichnete Arbeit. Die sacken ab auf 15%. Gestern Umfrage des Politbarometers des ZDF. Und die CDU gewinnt noch 2 Punkte dazu.
Und kratzt an die 40 ran.
Also kratzt so, an die 40,
so,
ja, ja.
So Werte, die man nicht mehr für möglich gehalten hätte. Mit einer Bundeskanzlerin, die eigentlich...
Umstritten ist.
Die umstritten ist, aber jetzt wiederum auch nicht. Also ich meine, gut, war jetzt die Bild-Zeitung mit ihrer Kampagnenfähigkeit, die ja schon mal die 5. Amtszeit ins Spiel gebracht hat.
Ja.
Aber natürlich entsteht schon diese Frage, und deswegen komme ich auch wieder nochmal auf diese Frage, warum das eigentlich alles? Also es stand ja ganz klar eine Kursfrage auch dahinter, warum AKK der Laden um die Ohren geflogen ist.
Ja.
Und jetzt frage ich mich, ist das eingefroren und kommt irgendwann, wenn die große Corona-Krise vorbei ist, kommen diese Fragen wieder auf den Tisch? Oder wird es wirklich einfach auch wirklich so dieser Punkt kommen, dass man sagt, worum ging es da eigentlich? Und dass auch dieser Wettbewerb nochmal im Prinzip ganz neu gedacht werden muss.
Ja, aber ich glaube, die alten Fragen sind ja nicht tot. Die sind eingefroren, ist ein guter Ausdruck. Da kann man auch die Sache in die Mikrowelle legen sozusagen. Danach, und dann sind die Sachen wieder putzmunter und lebendig.
Aber Sie wissen ja, so wieder aufgewärmte Sachen sind auch nicht immer so lecker. Ne?
Nein, aber in der Politik ist das ja ohne weiteres möglich. Und wir haben ja so unterschiedliche Charaktere, die jetzt im Spiel sind. Nicht? Wir haben einmal mit Söder eben eine bayerische Figur. Daran denkt man natürlich unwillkürlich, jedenfalls in meinem Alter, an Franz Josef Strauß, der das ja auch mal versucht hat, aber dann allerdings bei der Bundestagswahl sehr, sehr krachend gescheitert ist.
Mhm.
Laschet ist eine ganz andere Figur. Ich lebe ja teilweise in NRW und das sehe ich nicht persönlich, aber ich sehe sein Wirken. Also ich habe so den Eindruck, dass es jemand viel weicher, ich habe immer das Gefühl, das sind Jesuitenschüler, so permissiv in seiner Art in öffentlichen Auftreten. Er versucht, die Zügel locker zu halten, und Söder umgekehrt versucht, den starken Mann zu spielen. Das kann Laschet nicht, schon von der Statur her nicht. Also es sind sehr unterschiedliche Personen dabei. Spahn steht hinter Laschet, das ist eine sehr kluge Aufteilung. Spahn erwirbt sich einen Haufen Meriten im Augenblick als Kämpfer gegen das Coronavirus. Macht sich hervorragend, hätte ich nie für möglich gehalten, aber das muss man wirklich sagen. Und er macht auch gar nicht groß Parteipolitik, sondern er macht wirklich Gesundheitspolitik. Im Augenblick. Das imponiert ja auch.
Jetzt ist ein Name nicht gefallen, das ist aber, glaube ich, auch okay, denn wir müssen an dieser Stelle auch Schluss machen. Herr Gebauer, der Name nämlich von Friedrich Merz.
Ja,
Herr Gebauer,
so ist es.
Ich wünsche Ihnen einen guten Tag nach Köln ins Funkhaus dort. Vielen Dank, dass Sie heute Zeit für uns hatten.
Ja, vielen Dank. Ich wünsche auch einen schönen Tag in Berlin.
Danke Ihnen.